Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das hier ist eine besondere Episode. Das ist nämlich die 200. Episode von Toast Hawaii. Und mir fiel die Idee zu diesem Podcast, ich glaube, im Frühling 2020 ein. Und dann habe ich im Sommer 2020 schon mal angefangen, so ein paar Interviews zu führen. Und im Dezember wurde es dann erstmalig ausgestrahlt. Und mein erster Gast, da wollte ich auf Nummer sicher gehen, da wusste ich, es muss ein guter Gesprächspartner sein, es muss jemand sein, der Humor hat und eine Tiefe und den ich mag. Und da habe ich es mir leicht gemacht und habe einen Freund eingeladen. Und der erweist mir jetzt die Ehre, diese 200. Episode zu moderieren, der Schauspieler Uli Mattes. Uli, ich freue mich wirklich sehr, dass du zugesagt
ich
hast.
Ich auch. Mensch, Betty, was für eine Ehre. Ich bin ganz begeistert. Ich freue mich sehr. Ich bin natürlich ein bisschen aufgeregt. Obliegt es jetzt tatsächlich mir, sofort die Führung dieses Gespräches zu übernehmen? Oder sagst du aus reiner Gewohnheit und Jux und Dollerei, sagst du noch irgendwas? Oder soll ich sofort sagen, Mensch, Betty.
Was isst denn du so?
Jetzt geht's mal los hier, ran an die Buletten.
Ran an die Buletten, das ist ein schöner Startschuss. Also ich habe mir da nichts vorgenommen. Ich glaube, dass wir uns da einfach rantasten. Aber tatsächlich genieße ich das sehr und werde dich das auch spüren lassen, dass ich heute hier nicht die Verantwortung habe für dieses Gespräch, sondern du auch mal sehen kannst, wie es ist. Umgekehrt, du bist bis jetzt immer nur brillanter Gast. Das darf ich sagen. Wer vielleicht auch den Podcast Apokalypse und Filterkaffee, Apofika, kennt, da bist du hin und wieder mal zu Gast. Und da gibt's immer extrem viel positives Feedback. Und da höre ich dir Da hören dir viele Menschen wirklich extrem gerne zu.
Wir wollen jetzt aber nicht so viel über mich sprechen. Ich habe eine ganz konkrete Frage, bevor wir uns dem Kulinarischen zuwenden. Ob du das für dich ungewöhnlich findest, dass du jetzt eine Stunde lang so im Mittelpunkt stehst? Denn ich kann mich ja ganz kurz in Klammern gesagt an eine Situation mit einer Interviewpartnerin für ein großes Interview erinnern. Da habe ich irgendwann kurz, ohne mir das vorzunehmen, die Situation umgedreht und habe so 3-4 Fragen zurückgestellt. Und dann war diese sehr erfahrene Journalistin kurz deutlich irritiert und hat gesagt, jetzt lassen Sie das mal.
Wirklich?
Und ja, und sie mochte das nicht. Und eigentlich hätte ich gedacht, man lächzt geradezu danach als jemand, der sonst immer die Fragen stellt, immer empathisch ist. Das bist du ja in hohem Maße. Und dann soll man jetzt plötzlich selber so über sich Auskunft geben. Vielleicht ist das sogar was, was einen kurz so etwas innerlich kribbeln lässt.
Ich glaube, es kommt sehr auf das Format an, für das man arbeitet. Und ich glaube, es kommt sehr darauf an, wenn man selbst ist, wie man das selbst empfindet. Also wenn es ein klassisch journalistisches Format ist, darf ja eigentlich die Reporterin, die Journalistin gar nicht im Mittelpunkt stehen. Weil dann geht es ganz klar entweder um ein Porträt einer Person oder um irgendeinen Sachverhalt. Deswegen wird sie das wahrscheinlich umgelenkt haben. In meinen Formaten, in denen ich arbeite, liebe ich es, wenn Leute Fragen stellen. Nicht um mich in den Mittelpunkt zu stellen oder so, sondern einfach, weil ich dann merke, in dem Moment ist es ein Gespräch.
Genau. Ja.
Und führt so weg von dem klassischen Interview.
Ja.
Und das ist das, das hat so eine Selbstvergessenheit auf beiden Seiten und das ist dann für mich einfach ganz kostbar. Und insofern, und ich quatsche ja eh viel selbst, also auch sonst in den Episoden, ich bringe mich schon auch ein, weil ich eben Lust habe auf dieses Gespräch und weil ich gelernt habe in all den Jahren, wenn du was haben willst, musst du auch selbst ein bisschen was vor die Tür stellen. Und das hat sich ganz gut eingependelt. Also ich freue mich sehr darüber. Aber ich werde dir bestimmt, es wird bestimmt genau so laufen, dass ich dir auch Fragen stelle oder dass es eben so ein...
Ja, aber heute geht's um dich. Wirklich. Heute geht's eigentlich nur um dich. Komm, wir fangen jetzt mal an. Wir fangen doch jetzt mit den Anfängen an. Wir gehen jetzt mal in deine Kindheit. Also was ist deine kulinarische Ersterinnerung? Was, wenn du an deine Kindheit denkst, wenn du an dein Zuhause denkst, was, wie riecht es da? Oder welches Gericht, vielleicht dampfend, weil es warm ist oder kalt, steht im inneren Auge vor dir, wo du sagst, das ist Kindheit?
Wahrscheinlich ist es Vanillepudding, der aber nicht richtig selbst gemacht ist, sondern klar auch mit den Pulvern der damaligen Zeit.
Dr. Oetker.
Ja, wahrscheinlich gemacht wurde. Bei uns zu Hause war es so, das klingt jetzt ein bisschen etepetete, da kann man ein paar Abstriche machen. Mein Vater war Zahnarzt, ich komme aus Hannover, und der hatte seine Praxis bei uns in der Wohnung. Das war kein abgetrennter Bereich. Also wir hatten da, das ist wirklich so.
Man hörte die Schreie, der Patient, wenn deine Mutter das Mittagessen vorbereitet hat oder den Vanille.
Also im Nachhinein, ich glaube, ich habe nie Schreie gehört. Und in dieser Wohnung also gab es das Wartezimmer, es gab das Behandlungszimmer und es gab eben dann gleich daneben die Küche und das Wohnzimmer und wir hatten so eine große Diele, weißt du, so einen kleinen Flur, in den man reinkam, und dann eröffnete sich das in so eine große Diele, und von der aus ging dann, oder was heißt groß, so egal. Und da meine Mutter mithalf in dieser Praxis und so diesen ganzen schriftlichen Kram machte, hatten wir eine Haushaltshilfe für einen halben Tag, die sich ein bisschen um mich kümmerte, solange ich noch, also so, die mich dann vielleicht mal zum Kindergarten brachte oder auch abholte und die auch zusah, dass dann mittags Essen gekocht wird, weil irgendjemand musste es machen. Und das waren wechselnde Damen, die interessanterweise alle mit M anfingen. Die erste hieß Moni, die zweite hieß Margot, die dritte hieß Mechthild, und dann gab es noch eine, an die ich mich immer nicht erinnere. Und die, ich glaube, die kochten alle nicht besonders gerne. Und deswegen ist es jetzt auch nicht so, dass ich mich jetzt, ich war auch eher so eine heikle, so eine krüsche Esserin. Ich habe nicht alles gemocht. Ich habe vieles nicht gemocht. Und wenn wir dann mittags zusammen aßen, darauf legte mein Vater Wert, in dieser kleinen Küche, in so einer kleinen Eck, ne, diese klassische Eckbank-Konstellation, also es war alles sehr eng da. Dann guckte er schon auch, dass ich alles aufesse. Also er mochte nicht, wenn man was übrig ließ. Und ich habe dann versucht, mit so Tricks zu arbeiten, dass man so Sachen so zusammenschiebt, damit es möglichst klein aussieht. So Senfeier zum Beispiel war für mich der Horror.
Ach nee.
Ja, also so wie man bestimmte, also alles, was so bitter war, mochte ich als Kind nicht. Und ich glaube, das mag ich heute immer nicht so richtig gerne.
Aber wenn immer die Menschen mit M diese Haushaltshilfen gekocht haben, gab es dann die Situation, dass, wenn dann deine Mutter mal gekocht hat, es sozusagen was so Besonderes war, dass du dann gesagt hast, Mama, jetzt mach doch mal das und das? Oder verbindest du mit also gab es nicht die Situation, dass deine Mutter gesagt hat, heute ist Sonntag, Kinder, heute stelle ich mich mal hin und mache was ganz Besonderes? Also der berühmte bürgerliche Braten, der irgendwie dann am Sonntag zelebriert wurde, während man unter der Woche eher so etwas luschig Spaghetti mit irgendwas.
Das wäre toll. Spaghetti habe ich nie gekriegt.
Nee?
Also man muss aber auch, pass auf, die Zeitrechnung oder die Geschichte, die ich jetzt so erzählt habe, endet auch ziemlich abrupt mit meinem 6. Lebensjahr. Weil mein Vater sehr krank war. Wie krank er war, das wusste er lange nicht oder das wusste lange niemand. Er konnte dann irgendwann nicht mehr arbeiten und war viel zu Hause, schlief viel, war oft im Krankenhaus und starb schließlich. Sodass dieses Konstrukt sich sowieso verschob. Also da war keine Praxis mehr, da war kein Wartezimmer und keine Menschen, da waren meine Mutter und ich. Und auch die M-Frauen waren weg. Ja, sodass es meine Mutter war, die mich versorgte. Ich bin auch Einzelkind. Und meine Mutter kochte, fand ich, gut, aber sie war sehr bequem. Also sie, wenn sie so Lust hatte, sie gehörte zu den ersten Menschen, die, glaube ich, weltweit einen kleinen Fernseher in der Küche hatten. Wenn da was lief, weiß ich nicht. Das war ihr Luxus. So ein ganz kleines Ding, das war so groß wie ein Motorradhelm. Du kennst die noch?
Ja.
Schwarz-weiß. Und oben war noch ein kleines Radio drin in diesem Ding.
Also sie hat eher ferngeguckt und nebenbei gekocht.
Mhm.
Oder umgekehrt?
Nein, sie hat, wenn gerade was lief, was sie interessant fand, sie hat sich sehr für Politik interessiert. Damals gab es auch schon Talkshows, aber im klassischen Sinne, ne? So diese, wo wirklich dann Leute noch um eine Sache debattiert haben, nicht so diese Daily-Talkshows oder so. Das fand sie interessant oder so Frühschoppen und so ein Kram. Und wenn sie sich dann, wenn sie dann wusste, jetzt kommt eine gute Sendung, dann verbrachte sie gerne viel Zeit in der Küche und dann hat sie sich ein bisschen mehr Mühe gegeben, hatte ich so den Eindruck. Die hat eigentlich ganz lässig gekocht, aber sie war selbst für sich immer gefangen in so einer Abnehmschlaufe. Also das war eine attraktive Frau zeitlebens. Und die war auch Hedonistin, die hat schon auch gerne gelebt und sich auch gerne gegönnt. Und da hat sie auch dann nicht auf den Pfennig geguckt, wenn es irgendwie ging.
Und dann hat sie auch essen gegangen dann? Da hat, ja. Hat sie gesagt, komm Betty oder ich weiß nicht, wie Nini, sie dich genannt
Nini,
hat.
Nini hat sie mich genannt.
Ah, okay.
Nini.
Jetzt gehen wir mal essen.
Ja, das sowieso. Also das,
wo
das,
seid ihr denn hingegangen?
Zum Savadi, das war auch in der Straße, in der ich aufgewachsen bin, in der Königstraße in Hannover. Das war ein thailändisches Restaurant. Und vorher war das ein Jugoslawe, wie man sagte damals.
So sagte man damals.
Dann ging man da. Zum Jugoslawen ging ich ungern, was daran lag, dass ich diesen Tomatenreis nicht mochte, den es da zu jedem Gericht gab. Aber den hätte ich notfalls noch, den konnte ich noch so zur Seite schieben. Aber da kam dann immer so drei Geiger und die geigten sich dann immer an den Tischen fest und stierten dann immer die Leute so an und die fanden das alle toll, die Gäste. Guck mal, hier ist so volkstümlich, ist so folklorisch, stell ich mir vor, wird es gewesen. Absolut. Sein.
Ja.
Und ich fand es unangenehm, da so festgeguckt zu werden, wenn sich dann so ein Geiger so vorbeugt und einem dann so ins Gesicht geigt. Das war immer dieselbe Chose. Ich bin dann immer unter den Tisch gegangen, weil ich es nicht mochte. Ja, heute würde man sagen, Boundaries, mach das noch einmal und du hörst von meinem Anwalt. Ja, du bist hier übergriffig. Und dann machte der Jugoslawe zu und das Savadi kam. Und das war wirklich für hannoversche Verhältnisse extrem exotisch, thailändisch. Und da habe ich sehr schnell Guiyao Pad Gai, das werde ich nie vergessen, Gericht 91.
Die Nummer hast du dir gemerkt? Bis heute?
Ja.
Oder denkst du dir
Nein. Guiyao Pad Gai. Also jede einigermaßen thailändisch sprechende Person wird wahrscheinlich sagen, das wird doch ganz anders ausgesprochen, aber ich weiß, was du meinst. Klar. Also Gericht 91, ich weiß es auch deswegen, weil ich das immer gegessen habe.
Und darf ich fragen, was es ist für die, die nicht fließen thailändisch?
Ja, das waren so breite Eiernudeln mit, sehr lecker, es ist ja diese süßliche Soße, die sicherlich auch aus Sojasauce besteht und ich weiß nicht, was da noch genau drin ist. Dann waren da angebratene Sojasprossen, angebratenes Gemüse. Gemüse ist ja sonst eigentlich jetzt nicht so das, worauf sich Kinder stürzen, aber in Kombination mit Hühnchenfleisch und Ei. Und dann so das Knackige, ich wusste nicht, dass Brokkoli oder Frühlingszwiebeln so schmecken können, weil das so angedünstet war vielleicht nur und dann auch dementsprechend die Farbe hatte und die Konsistenz. Denn gerade bei Brokkoli, das machen ja das, also der Brokkoli meiner Kindheit, no defense, aber war labberig,
ja,
und eher beige als grün. Ja. Und da war das anders und auch so zum Beispiel mit Kohl. Also ich finde ja auch so dieses Knackige an Kohl so toll. An so Weißkohl oder Spitzkohl.
Ist das auch was Hannoveranerisches sozusagen an dir? Da ist doch so eine Grünkohl gegen.
Ja, das ist nicht, nee, Grünkohl ist wieder ein anderer Schnack. Ich meine jetzt einfach nur in so thailändischen Gerichten oder überhaupt so asiatischen Gerichten, dann dieser knackige Kohl.
Knackige,
ja, der knackige Kohl so reinkommt. Ja. Ne? Also der andere Kohl hat was mit Kohlrouladen zu tun. Und da erinnerst du mich jetzt, Gott sei Dank, aber ich hoffe, ich wäre auch so drauf gekommen, an mein Leibgericht und das, was meine Mutter wirklich perfekt beherrscht hat, Kohlrouladen. Und da habe ich auch kennengelernt, dass manchmal Sachen, wenn sie so ein bisschen angebrannt sind, wie der Kohl, Gott, das gilt auch für Käse und das gilt auch für Schokolade. Wenn das
angebrannte Schokolade?
Ja, wenn du beim Backen... Wenn beim Backen so ein bisschen die Schokolade, so ein ganz kleines, wir reden jetzt nicht von tiefschwarz bitter, sondern wir reden von diesem Aroma, dass dieses etwas über das Röstaroma rübergeht, so dieses leicht angebrannte, das du ja zu kennen scheinst, wenn wir jetzt gerade von Kohl. Ja,
ich stell's mir Kohl auf der Zunge vor.
Ist gut. Wir haben leider nicht so dieses Vokabular für Geschmack und Geruch, ne? Das ist schade.
Angebrannt?
Ja, angebrannt schon, aber wir können jetzt nicht so richtig austauschen, ob wir dasselbe meinen. So wie,
ich ahne, was du meinst und ich finde es auch lecker. Kurz nochmal bei den Verwandten. Hast du denn eine Oma oder eine Tante oder irgend so jemand in der entfernteren Verwandtschaft, wo du gesagt hast, hey, bei mir war das der Hase von meiner Oma. Ich habe seitdem nie wieder Hase gegessen.
Ach so, oh Gott, nee, jetzt habe ich viel zu früh Ja gesagt. Nein, naja, ich nicke ja schon die ganze Zeit. Nein, weil ich glaube, dass jetzt einige Hörerinnen und Hörer, die Toast Hawaii schon mehrmals gehört haben, werden jetzt schon so nicken. Oma Ulla war mein Safe Space, würde man heute sagen. Das sage ich auch deswegen, weil ich, nachdem mein Vater gestorben war, hat meine Mutter ein Dreivierteljahr, ein Jahr alleine gelebt. Und dann zog mein Stiefvater, die haben nie geheiratet, Gott sei Dank, aber ich nenne ihn jetzt Stiefvater, zu uns. Und das war schlecht für mich, sehr, sehr schlecht. Also wirklich richtig schlecht. Über viele Jahre, so dass ich auch mit 15 ausgezogen bin, sehr früh. Also das war safe, weil meine Mutter hat das finanziert. Ich musste jetzt nicht die Miete selbst zahlen oder so. Aber da war so dieses, deswegen betone ich meine Oma Ulla so, die hatte in einem recht grünen Bezirk, wenn ich jetzt sage ländlich, ist das falsch, auch für damalige Verhältnisse, Bodfeld, so ein Familienhaus mit einem, oder Bungalow, oder wie würde man heute sagen, also so alles auf einer Ebene, nicht besonders groß, aber sehr gemütlich mit einem Garten, mit einer Hollywood-Schaukel. Und drumherum noch, also da ist eine Wohngegend gewesen, ja, aber eben auch gleich angrenzend Felder, unbebaute, völlig unbebaute Flächen. Dann
das ist ja paradiesisch für Kinder.
Absolut, das war wirklich, da war ein riesengroßes Kornfeld, da war um die Ecke, wenn man so einmal, zweimal um die Ecke gegangen ist, war da diese, so wie so ein Feldweg, der begann. Und da konnte man richtig lange spazieren gehen. Irgendwann kam dann die Autobahn, aber dann gab es so Grundstücke, die so verwildert waren. Die waren eingegrenzt und da hieß es auch, geht dann, da dürft ihr nicht drauf gehen. Ob sie nun meinten, dass das versicherungstechnisch nicht gut wäre.
Na, dann müsst ihr hin.
Nee, so war ich auch nicht, aber
nee. Ach so.
Ich habe Autoritäten akzeptiert, wirklich. Ich habe auch Verbote akzeptiert. Ich wäre, glaube ich, nicht auf die Idee gekommen, bis zu einem bestimmten Alter dagegen aufzubegehren, aber ich wurde auch recht freigelassen. Also so. Und meine Oma Ulla, die hat so toll gebacken. Die hat so toll gebacken. Das war ein ganz liebevoller Mensch. Und da war es immer gemütlich. Da habe ich immer diese dicken Socken angekriegt. Und dann haben wir zusammen Fernsehsendungen geguckt mit Lou van Burg und so und Peter Frankenfeld
der
und
dieser ganzen, Schuss.
Diese ganzen alten Granden, die es so gab. Und sie hat gebacken und sie hat Kuchen gebacken, sie hat Sachertorte gebacken, sie hat auch wirklich toll gekocht. Und das habe ich alles sehr genossen. Und da habe ich zum Beispiel auch ein ganz typisches Gericht meiner Kindheit, Gericht will ich es nicht nennen, aber immer wenn ich bei meiner Oma war, habe ich dieses eine Frühstück gehabt, zwei Scheiben Toast, und zwar nicht zu dunkel und nicht zu hell, da drauf dann meistens Margarine, das war auch so ein Ding, dass sie als Kriegsfrau, ja so, also meine Mutter hat im Gegenteil, die hat nur noch Butter gegessen und meine Oma hatte glaube ich immer im Kopf, das ist zu verschwenderisch, dann Lachsschinken,
ja.
Dann Hüttenkäse.
Hüttenkäse habe ich, glaube ich, seit ich 4 bin nicht mehr gegessen. Isst du den heute noch?
Manchmal.
Hüttenkäse, dieses grobkörnige?
Ja, der nennt sich jetzt auch nicht mehr Hüttenkäse. Ne? Der heißt ja noch Hüttenkäse.
Hüttenkäse.
Körniger Frischkäse. Es ist
aber
egal.
Darf ich nochmal?
Da drauf dann aber kleingeschnittene Cornichons.
Genau.
Nämlich das, was du nicht magst.
Nein.
Ich habe mir unsere Episode, wenn ich da kurz, und du merkst, du kommst kaum zu Wort. Ich habe gestern Abend unsere Episode gehört.
Mit den labrigen Gurken.
Und dadurch, dass es schon 4 Jahre her ist, ich hatte mich an so vieles, habe ich mich nicht erinnert. Und ich kann Ihnen und euch nur ans Herz legen, das zu tun. Es ist gar nicht so schwierig, die schon vergangenen Folgen von Toast Hawaii sich anzusehen. Wenn man das manuell macht, dann scrollt man sehr, 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 sehr lange runter, weil wie gesagt 200 Episoden, aber wenn Sie in Ihre Suchmaschine eingeben, Toast Hawaii Podcast Uli Mattes, kriegt man sofort den Link. Und da war
Uli oder Ulrich?
Man muss Ulrich eingeben. Du hast natürlich völlig recht. Und dann kommt man dahin. Und ich weiß noch, wie geschockt ich war, als du sagtest, dass wir sprachen über Gurken. Und ich bin auch davon ausgegangen, dass du diese knackigen Cornichons lebst. Nee. Sag es mit deinen Worten. Ich möchte es nicht sagen.
Nein, ich habe die, man kann es pervers nennen, die Lust auf diese etwas labbrigen, an den Rändern großen weißen Gurken, die, wenn man sie anfasst, schon so etwas nachgeben. Das ist für mich eine unglaubliche Lust, sodass ich, wenn ich mir auf dem Wochenmarkt bei meinem Fischhändler meines Vertrauens diese Gurken, die es da auch gibt, kaufe, dann sage ich, du weißt schon, nimm die weißen. Ja, sagt er, brauchst du mir nicht mehr zu sagen. Also diese etwas labbrigen. Zurück zu dir. Gibt es denn Sachen, an die du dich entweder gerne erinnerst von aus der Kindheit und die du deswegen manchmal dir selber zubereitest oder die du vermeidest, weil du damit nicht so schöne Erinnerungen hast? Bei mir ist es, um es ganz kurz zu sagen, ist es die Haut auf Puddings. Ich kann keine Puddings mehr essen, weil ich die Puddings mit der Haut von meiner Mutter zubereiteten Puddings verbinde und deswegen bin ich nicht so für Puddings, apropos Vanillepudding. Aber ist es bei dir was Lustvolles, wo du sagst, ach, oder dass du sagst, um Gottes Willen, wenn ich das schon sehe, da steigen mir irgendwelche Kindheitserinnerungen hoch. Oder gibt sowas gar nicht?
Nee, sowas gibt es nicht. Es gab noch so ein anderes Signature-Dish meiner Kindheit und das habe ich auch geliebt und mir dann als erwachsene Frau, ist lustig, das über sich selbst zu sagen, ich sag's nochmal, als erwachsene Frau selbst zubereitet. Ja, das, man sagt das nicht über sich selbst,
nein,
ne? Das sagen immer nur andere über einen, wenn man Glück hat. Dieses Bonduelle-Gemüse aus der Dose. Man kann es auch ohne Werbung sagen. Ich glaube jetzt nicht, dass mehr Leute loslaufen und das kaufen, aber das war damals das war einfach, Dosengemüse war der Klassiker.
Erbsen,
das
hatte man, Möhren und
Erbsen,
noch irgendwas?
Aber die kleinen. Das waren ja diese kleinen Möhrchen. Möhrchen mit Erbsen gemischt.
Und das gab's bei euch?
Das kam in die Pfanne, wurde so leicht angebraten mit kleingeschnittenen Wiener Würstchen.
Ach je.
Alles zusammen in der Pfanne eine Weile angebraten. Mhm. Und das war so ein, wenn meine Mutter mir schnell was Warmes machen wollte und keinen Bock hatte zu kochen. Oder ich mir auch selbst. Und das habe ich mir, das hat mir damals so gut geschmeckt. Das hat mir richtig gut geschmeckt. Und das habe ich dann noch so 3-4 Mal nochmal mir gemacht, um zurückzugehen zu dieser Erinnerung, zu diesem Gericht. Aber das hat nicht so richtig funktioniert. Und vor allem hat es mir nicht mehr so wirklich gut geschmeckt. Nein. Und die Kohlrouladen meiner Mutter werde ich so nicht hinbekommen. Das weiß ich. Und ich ärgere mich aber auch, sie nie rechtzeitig gefragt zu haben. Es
wie
gab
es
einmal so einen Moment, da hat sie mir, ja, da weiß ich noch, aber da hatte ich nur so eine Serviette und kann aus meinen eigenen Aufzeichnungen, bin ich überhaupt nicht mehr schlau. Und wir alle wissen, und das weiß ich auch aus Gesprächen hier bei Toast Hawaii, dass selbst wenn einem Omas oder Mütter oder Väter sagen, wie sie es machen, schmeckt es meistens doch noch mal ein bisschen anders, weil die ja kaum abmessen. Hier mal eine Prise, da,
genau,
mal was, dack, 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 dack.
Zumal
dack
beim Fernsehen.
Zumal beim Fernsehen. Und trotzdem würde ich euch oder sie dazu auffordern, wenn es da, fragt eure Omas, eure Großväter, die ja auch manchmal kochen oder backen, fragt die nach den Gerichten und versucht euch das mal aufzuschreiben oder filmt sie dabei, während sie das machen. Wenn das so Sachen sind, die euch wirklich am Herzen liegen, hat man eine schöne Erinnerung, glaube ich einfach. Wie ist das denn mit dir? Hast du
Macaroni-Auflauf. Der Macaroni-Auflauf.
Der von Weihnachten.
Der zu Weihnachten, ja. Aber es gab auch so diese Standardgerichte, absolut kann ich wirklich auch sagen, die Kohlrouladen, mhm, oder auch die Rouladen. Roulade ist für mich, wenn es irgendwo Rouladen gibt, die fast nie so lecker sind wie bei meiner Mutter, dann kommen mir sofort Kindheitserinnerungen. Mhm. Dann sehe ich mich in der Küche sitzen, ich hatte so einen blauen Stuhl, auf so ein simpler Plastikstuhl, wenn ich aus der Schule kam, habe ich mich da hingesetzt, habe erzählt. Meine Mutter hat gekocht, ich sah immer nur ihren Rücken, sie kommentierte, fragte nach und sie bereitet halt diese Rouladen oder irgendwas zu. Das ist für mich total Kindheit. Wie sah denn die Küche oder wie sieht denn jetzt die Küche aus und wie sah damals die Küche aus?
Die Küche damals war relativ klein, da ist man wirklich reingekommen, die war so klein, dass sie, glaube ich, nicht mal eine Tür hatte, weil die im Weg gewesen wäre.
Kann man
denn rein? Ein Eingang schon, aber keine Tür.
Ach so.
Die Tür war ausgehängt.
Ah, ach so. Na ja, gut.
Wir mussten immer, und das stimmt, Uli, das war wahnsinnig schwierig, wir mussten immer durchs Fenster rein. Das heißt, wir haben wirklich manchmal wochenlang,
ja,
nicht gegessen.
Ja,
weil
so
wir
bei Zahnarzt, da gibt es ja die dollsten Sachen.
Ah,
zugunsten,
ja,
des Wartezimmers wurde die Tür
ausgehängt. Nein, interessant, dass du es sagst, weil normalerweise, ich glaube, wurde die mal später wieder eingehängt, weil eigentlich ist ja die wichtigste Tür des Haushaltes die in der Küche, also die Eingangstür, okay.
Na, die zum Badezimmer finde ich auch.
Ja gut, du hast recht, jetzt wo ich länger, ja, drüber nachdenke. Die zum Schlafzimmer eigentlich auch.
Also es gab keine Tür.
Es gab keine Tür. Gleich links war diese eingebaute Holz-Übereckbank, dann kam gleich ein großer Kühlschrank, also da hatten auch wirklich 3 Leute eigentlich nur Platz. Und dann war da diese sehr ausladende Küchenlampe, wo wir uns regelmäßig alle immer die Birne gestoßen haben, wenn wir aufstanden oder uns hinsetzen. Immer wieder. Und nachdem meine Großmutter dann gestorben war, nie ohne dass der Spruch meiner Mutter kam, siehste, jetzt denkt Oma wieder an uns. So.
Oh, das ist aber schön.
Ja, das ist schön. Und dann gab es da das Fenster, daneben gleich die Geschirrspülmaschine, Spüle, Einbauschränke und um die Ecke gleich wieder der Gasherd. Hast
du eine Speisekammer?
Nee. Ja, aber wir hatten einen Keller direkt, also direkt von dieser, wenn man aus der Küche raus, konnte man direkt runter in einen Keller, der hatte eine Tür. Es war sozusagen der Souterrain-Bereich, der war an diese Wohnung angegliedert. Aber ich würde jetzt lügen oder was romantisieren, wenn ich jetzt sagen würde, das wäre eine Art von Speisekammer gewesen. Nein, sowas.
Und würdest du denn wie manche Freunde von mir, welchen Geschlechts auch immer, das sagen, die Küche ist für mich der wichtigste Raum in meiner Wohnung? Würdest du das auch sagen?
Naja, dadurch, dass ich jetzt, schau, du kennst meine Wohnung, ich habe diesen riesengroßen Raum, der ist Arbeitszimmer, der ist Wohnzimmer, Esszimmer und Küche in einem. Und da ist ein Kamin drin, deswegen ist es, und der ist relativ aufgeräumt, muss man sagen. An einer Reihe, an einer Wand sind ganz viele Bilder, an der anderen gar nicht und es sind ganz viele Fenster. Und dadurch, dass ich mich da hauptsächlich aufhalte, das ist auch eigentlich einer der wenigen Räume, das klingt jetzt ein bisschen komisch, die ich heize, ne? Weil ich heize Schlafzimmer zum Beispiel nicht, ich heize diesen langen Flur nicht, aber das ist so der Raum, in dem ich einfach meine Zeit verbringe oder hier im Studio.
Wenn du aber eine andere Wohnung hättest, würdest du dir dann die Küche besonders kuschelig mit schönen Bildern, mit tollen Pflanzen, mit solchen schönen roten Tulpen, würdest du sie dir wohnlich machen oder wäre die Küche ein Ort, wo du schnell dir was zubereitest und dann aber woanders hingehen willst, um es dann zu essen?
Ich habe nie, wenn ich irgendwo gewohnt habe, gab es nie einen Raum, den ich den anderen vorgezogen hätte. Ich wohne gerne, ich bin viel zu Hause und mich stören Kleinigkeiten. Ich bin kein kuscheliger, gemütlicher, niedlicher Typ. Aber ich mag schöne Dinge.
Ich hab's geahnt. Aber es gibt vielleicht auch Menschen, die uns
Ja, natürlich. Aber die machen es dann vielleicht anders.
Ja.
Also ich mag auch, ich komme auch gerne, ich wiederhole jetzt auch an dieser Stelle nochmal, dass auch die Hörerinnen und Hörer das richtig einzuschätzen wissen. Wir kennen uns lange. Ulrich, Mathis und ich. Warum sollte ich Uli sagen, Uli, wenn ich noch nie bei dir zu Hause war?
Was?
Noch nie. Und genau so hast du reagiert, als ich dir das beim letzten Mal vor 4 Jahren gesagt habe.
Betty.
Ulrich.
Übermorgen. Spätestens bist du bei mir zu Hause.
So, deswegen weiß ich gar nicht, wie deine Küche ist, wenn ich das an dieser Stelle mal bitte. Du bist jetzt umgezogen vor einiger Zeit. Wie ist diese neue Küche?
Ich will jetzt nicht von den Imponderabilien dieses Umzugs erzählen. Überhaupt eine Wohnung zu finden war
die
Hölle. Die Küche ist nicht so groß, dass man sich daran länger aufhalten könnte. Ich fummel da. Oh Gott. So, nee, das macht aber nichts, weil ich habe dann schönen Esstisch und alles so.
In einem anderen Raum.
In einem anderen Raum, den ich fast als mein Esszimmer bezeichnen würde. Die Küche ist nützlich und sie hat alles, was man. Apropos. Sie hat alles. Was braucht es denn in deinem Kühlschrank,
was ist
auf dass das Leben für unsere Betty lebenswert sei? Was muss da drin sein? Was sind die Must-Haves, um es auf Deutsch zu sagen?
Eier, Senf, Pflanzendrinks für meinen Kaffee. Also einmal so Barista-Dinger. Ich trinke keine Kuhmilch mehr. Die Kuhmilchprodukte versuche ich zu reduzieren und das läuft darauf hinaus, dass ich Käse esse. So, ne? Also ich esse Schafs- und Ziegenkäse, aber ich esse auch Kuhmilchkäse. Ja, Pflanzendrinks, Barista Mandel und Barista Cashew, weil ich weiß, dass ich danach gefragt werde und die sind wirklich toll.
Meine Frage war jetzt nicht so überraschend. Du weißt, dass du danach gefragt
hast. Ja, aber ich könnte das sowieso jetzt sofort beantworten. Ich weiß ja, was in meinem Kühlschrank ist, weil ich mich auch selbst immer, ich finde mich auch, also mein Kühlschrank ist eigentlich immer voll. Und ich glaube, ich kaufe auch immer dieselben Sachen ein. Ich wäre gerne etwas offener, was das angeht. Aber dann sind da Äpfel, dann sind da Orangen, dann habe ich immer Salat. Jetzt, wenn Spargelsaison ist, habe ich eigentlich immer grünen oder weißen Spargel, wenn er nicht zu teuer ist. Ich habe immer Käse, ich habe immer einen Feigensenf.
Aber apropos dieser volle Kühlschrank, passiert es dir denn dann, dass du Sachen wegschmeißen musst, weil du in deiner Gier, den Kühlschrank wieder zu füllen, zu viel gekauft hast und weil du denkst, ach, jetzt diesen Ziegenkäse auch noch und dann müffelt er schon so ein bisschen oder anstatt nur 3 Äpfel irgendwie 8, weil du gedacht hast, Mensch, die sind ja so lecker gewesen oder irgendwie so. Machst du das oder bist du so eine Übereinkauferin? Es gibt so Menschen, die einfach immer zu viel kaufen und dann denken, ach Kinder, jetzt muss ich schon wieder was weg.
Ja, das ist vor allen Dingen sind das so First World Problems dann. Ne? Ach, jetzt ist der Lachs wieder abgelaufen. So, ganz so schlimm ist es nicht, aber ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, das passiert mir nicht. Mir passiert es zum Beispiel, aber es hat mit dem Kühlschrank nichts zu tun, mir passiert es regelmäßig mit Bananen. Ich gehe einkaufen und denke, heute ist mal wieder Zeit für eine Banane. Gesund, ich lese immer wieder, egal, wenn sie ganz grün sind, sind sie gesund, wenn sie schon alt sind, sind sie gesund. Und irgendwie zwischendurch denke ich, ja, Banane, unkompliziert, nimmst du mit, wenn der Zug fährst, so. Dann kaufe ich wieder 4 Bananen und weil die gelb sind und weil ich gelb nicht so gern mag, lege ich die in meine weiße Schale. Und die weiße Schale steht aber oberhalb meiner Augenpartie, so dass ich die vergesse und erst wieder drauf komme, wenn ich denke, was riecht denn hier so intensiv?
So ekelhaft braun sind.
Ja, wenn sie dann so intensiv süß riechen.
Das
und dann,
ist ja,
aber dann kann man sie noch in den Ofen packen und ein Dessert draus machen, wenn man das
Bananenkuchen
möchte.
Bananenkuchen.
Oder Bananenbrot oder Bananenkuchen. Ja, ja, genau.
Ja.
Mit Schokolade und so. Oder Anke Engelke hat mich auf die Idee gebracht, ist auch ganz gut, wirklich das einfach mit Haferflocken zu vermengen. Wenn man will, noch ein bisschen Mehl und dann in den Ofen, dann hat man ganz leckere Kekse sogar.
Wenn du bist ja eine legendäre, möchte ich sagen,
Gastgeberin. Ja, egal wie der Satz ausgeht, du hast recht. Du hast recht.
Du bist also eine legendäre Gastgeberin und du machst ja manchmal diese Charadenabende, bei denen ich bisher immer nicht konnte, weil ich Vorstellungen hatte. Was ist denn für dich, findest du als Gastgeberin, ist ein Abend dann gelungen, wenn er sehr gut vorbereitet ist? Oder wenn du sagst, Kinder, heute kommt doch mal alle um 7 und ich kaufe ein paar Sachen ein. Bist du eher so eine genaue Vorbereiterin und Gastgeberin, die sich Gedanken macht, die aufgeregt ist? Oder sagst du, heute die Bude ist gehört euch?
Früher habe ich mir, glaube ich, echt Stress gemacht, weil ich gut sein wollte. Ich kann nicht mal eben aus der Lameng für 8 Leute was zaubern oder so. Ich kann das, wenn ich mich konzentriere und den ganzen Tag frei nehme und in Ruhe einkaufe und so. Ich muss dann einfach aufpassen, dass ich so einen Zeitplan habe, denn ne, das ist so wie bei allen anderen Sachen, dass wenn man dann das plötzlich das Gefühl hat, was, wie, oh Gott, und dann wird man zu so einer Comicfigur, die so ständig alles so, nein, ich, aber also, und dann reißt man was runter und dann verliert man Zeit und dann macht's keinen Spaß mehr und so. Und da habe ich einfach keinen Bock mehr zu. Deswegen bin ich dazu übergegangen, um dann aber auch nicht mehr nicht einzuladen. Das fehlte mir und ich habe die Wohnung, in der ich gerne einlade, weil ich Platz habe, bin ich dazu übergegangen, entweder sehr einfache Essen zu machen. Also wirklich, Leute, es gibt eine Suppe. Eine Suppe kann man, finde ich, sehr gut vorbereiten. Bevorzugt, das mag ich immer und das mögen auch die meisten Menschen, eine Suppe aus so süßen Gemüsen wie Süßkartoffeln, Karotte und Kürbis beispielsweise. Und oder auch den Kürbis weglassen und einfach so eine gute Karottensuppe oder so, ne? Um dann vielleicht noch einen Salat zu machen, aber vielleicht ist der auch gar nicht nötig, weil wenn Leute erstmal eine Suppe essen und dazu Brot und ein bisschen Oliven, dann kann man auch danach noch Pasta essen. Mag im Grunde auch jeder und jede, muss man halt gucken, Glutenunverträglichkeit, ob man da noch irgendeine Alternative dazu macht. Und dann gibt's ein Dessert oder es gibt noch Käse. Und das ist wirklich so gut wie gar nicht aufwendig, aber man kann das tun, worum es eigentlich geht, miteinander ins Gespräch kommen und sich auf so einen Abend freuen, auch als Gastgeberin.
Unterscheiden sich denn die Charade-Abende wesentlich von den Dinnerabenden?
Ja.
Inwiefern ist die Stimmung irgendwann, wenn die erste Pantomime gerade wieder für großen Lacherfolg, hast du das Gefühl, das ist noch sozialer, diese Charade-Abende?
Nein.
Und oder na sag mal.
Verrückter. Es ist so, ja. Es ist wirklich so, dass bei dieser Charade, da sind dann, sagen wir mal, in der Regel 16 bis 20 Leute. Also sprich, das sind 2 große Gruppen von Leuten, die sich teilweise kennen, die sich teilweise kennen, die sich nicht. Die müssen sich dann separieren, um sich Begriffe für die andere Gruppe auszudenken. in dem Moment lernen die sich natürlich kennen, weil die ziehen sich zurück, dann macht jemand Vorschläge, dann baldowert man aus, was könnte ein guter Begriff sein. Und dann so Anfänger sagen dann immer so sehr sexuelle Sachen. Zum Beispiel der Begriff Orgasmuslüge war super. Der war schwierig. Und
kannst
der war,
du mal vormachen,
ja,
was da gemacht wurde?
Aber nicht jetzt.
Harry und Sally. Doch, jetzt gerade.
Nein, ich
das
erinnere mich.
Das ist die 200.
Mich.
Sendung, Betty. Da muss auch ein bisschen, da müssen die Action, Hüllen oder? Fallen.
Also Charade ist einfach wirklich kreischen und durchblutet sein, Tränen lachen, heiser da rausgehen, sich
aber
verausgaben.
Auch, es gibt ja schüchterne Menschen, die
sagen
sich
nicht
so
zu.
Äußern wollen. Die
also
sagen
ich
nicht
glaube,
zu.
Nein, ich glaube, dass jemand, der wirklich schüchtern ist und sich unwohl fühlen würde, vor Leuten so sich zur Wurst zu machen. Also man muss das manchmal.
Ach,
manchmal,
klar.
Ne?
Das wird der
andererseits
Sinn.
Ist es so, dass die Gruppe, die da vor einem sitzt, das wird so schnell, so viel sowieso schon in den Raum geworfen und geraten, dass man manchmal wirklich kaum was darstellen muss. Oder wenn der eine Begriff schon geraten wurde, so sagen wir mal Plattenspieler, jetzt ganz einfach. So du hast Spieler, du sagst, ich mach das zweite Wort zuerst, machst Spieler. Und dann haben die Leute wissen, das zweite Wort ist Spieler. Und dann fangen sie von sich aus schon an zu raten. Und dann plötzlich, zack, also ist es da. Ne? Das geht manchmal sehr schnell. Aber das ist eher so, danach ist man so, es hätte man ganz viel Sport gemacht und hat so viel gelacht wie seit Wochen nicht und schläft gut und hat vielleicht ein bisschen Alkohol getrunken. Und das ist was ganz anderes als solche Abende, wo man dann zu acht um so einen Tisch sitzt und wo man dann merkt, ah, okay, die setzen sich jetzt gerade um. Ich habe die jetzt eigentlich so nebeneinander gesetzt, aber die zwei verstehen sich irgendwie offenbar besser, hätte ich nie gedacht. Die sitzen jetzt nebeneinander und so, die vertiefen sich toll.
Werbung.
Eigentlich wollte ich es ja richtig krachen lassen heute zum 200. Geburtstag von Toast Hawaii. Zu DM Bio habe ich gesagt, Leute, lasst mich mal machen. Ich habe da eine Idee für eine spektakuläre Choreografie. Ja, vielleicht habe ich mich in diese Sache mit der 200 zu sehr reingesteigert. Also der ursprüngliche Plan hätte vorgesehen, dass ich in einem weißen Yves Saint Laurent Damensmoking eine eigens für diesen Anlass gebaute beleuchtete 200-stufige Showtreppe herunterkomme, um mit einem 200-köpfigen Swing-Orchester Geburtstagshymnen aus 200 Ländern zu performen. Mein wunderbarer Gesprächspartner für heute, Uli Mattes, reagierte auf diesen Plan am Vormittag schon ein bisschen skeptisch und gab zu bedenken, er wolle nach 3, spätestens aber 4 Stunden wieder zu Hause sein. Als Schauspieler habe er ja auch Pflichten und würde man jetzt 200 landestypische Geburtstagshymnen à la, sagen wir mal, durchschnittlich 2 Minuten anhören müssen, dann wären das insgesamt 400 Minuten. Gut, das sind knapp 7 Stunden. Ich hätte das durchgezogen. Aber kurz vor der Aufzeichnung kam die Orchesterleitung auf mich zu und meinte, sie hätten am Vortag zur Show nochmal alle Stücke zusammengezählt und festgestellt, dass es ja weltweit leider nur 195 Länder gäbe, die von der UN mit voller völkerrechtlicher Staatsqualität anerkannt werden. Ob wir das jetzt trotzdem durchziehen sollten. Die Musiker hätten ja alles einstudiert, ob es denn auffallen würde, wenn jetzt 5 Länder fehlen. Nee, habe ich gesagt, das machen wir so nicht, das fällt euch ja echt früh ein. Also sind alle 200 Musikerinnen und Musiker wieder aus dem Studio raus und ich saß da in meinem weißen Smoking mitten auf der Showtreppe und dachte, Mist, was sage ich denn jetzt den Leuten von DM Bio? Aber die haben total cool reagiert. Weißt du, Bettina, hieß es, Geburtstage sind ja oft in erster Linie etwas für die Gäste, gar nicht unbedingt fürs Geburtstagskind selbst. Lass uns doch die Gäste, also deine Hörerinnen und Hörer, beschenken. Und ich dachte, oh Mann, die sind so toll. Das ist eine großartige Idee, genau so machen wir es. Und so kommt es, dass ich 3 Toast Hawaii Jubiläumspakete von DM Bio verlosen darf. Und die beinhalten jeweils einen 50-Euro DM Bio Gutschein, eine Auswahl an 9 DM Bio Produkten und 3 meiner absoluten Lieblings DM Bio Produkte. Was gar nicht so leicht war, das zu entscheiden. Aber ich bin einmal auf Nummer sicher gegangen, denn keines dieser Produkte habe ich jemals jemandem angeboten, der dann sagte, ja, nö, sondern alle waren immer ganz begeistert. Deswegen, die 3 Produkte sind ganz klar. Die Bliss Balls Nougat. Es wird von Woche zu Woche schlimmer. Ich liebe diese Dinger. Der Kaiserschmarrn Dinkel ohne Rosinen. So lecker. Und natürlich, auch davon komme ich nicht los, die DM Bio Kichererbsenchips. Und was müssen Sie jetzt tun, um eines dieser 3 Pakete zu gewinnen? 200 Gäste hatten wir schon. Aber wer waren die ersten 5 Gäste? Wenn Sie es wissen oder herausgefunden haben, können Sie teilnehmen. Den Link zum Gewinnspiel finden Sie in der Podcast-Folgenbeschreibung, also in den Shownotes. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Mitmachen können sie bis zum 31. Mai 2025. Alle Episoden sind natürlich noch online. Sie können also bis zum Anfang von Toast Hawaii scrollen und vielleicht stoßen Sie auf diesem Weg ja auf die ein oder andere Episode, die Sie entweder noch nicht kennen oder auch gerne nochmal anhören. Also viel Glück und bevor es jetzt weitergeht mit unserer Jubiläumsausgabe, noch zweimal Dank. Einmal an DM Bio, es ist wirklich toll mit euch zu arbeiten. Und danke auch an Sie und euch, dass ihr Toast Hawaii hört und damit zu einem Podcast gemacht habt, der jetzt schon 200 Episoden auf dem Buckel hat. Ich freue mich jede Woche aufs Neue. Auf die nächsten 100. Hoch die Tassen.
Wir verlassen jetzt mal deine Wohnung, wir verlassen überhaupt Berlin. Wir reisen jetzt mal. Bist du schon mal in ein Land gereist, weil du gedacht hattest, ich muss doch endlich mal wieder in Bologna. Da heißt es ja nicht Spaghetti Bolognese, die wissen gar nicht, was das ist, sondern al Ragu essen. Oder hast du gedacht, wenn ich jetzt an einem griechischen Strand in so einem kleinen, ganz einfachen Lokal nicht hier so einen Fisch mit einem Bauernsalat, Choriatiki, esse und dann was frommt mich dann das Leben? Also bist du schon mal gereist, um dich kulinarisch zu beglücken? Und wenn du jetzt aber spontan sagen müsstest, eine klare Antwort, für die ich dankbar bin, wenn du aber sagen müsstest, ah, dieses Gericht aus diesem Land, was wäre das dann?
Ich war noch nie in Vietnam. Also ich liebe vietnamesisches Essen.
Ich hätte fast gesagt, zusammen. Nein, das wollte ich jetzt bedauerlicherweise nicht sagen. Ich wollte sagen, auf diese Antwort hatte ich gehofft. Ich muss gestehen, so dusselig wie man manchmal ist, ich habe die vietnamesische Küche erst entdeckt vor ein paar Jahren, vor 6, 7 Jahren. Aber mittlerweile Pho.
Na, du bist so ein Pho-Fan. Ich bin nicht so ein Pho-Fan.
Was? Ja, warum denn nicht?
Weil ich, mir sind die Nudeln zu dickfällig. Also mir ist das zu viel so, hey, guck mal, was hier noch so alles rumschwimmt. Wir sind alle dicke Nudeln. Das ist mir zu dominant. Ich finde, Nudeln in der Suppe ist so eine Sache.
Was isst du denn, wenn du keine Pho isst? Das interessiert mich jetzt.
Ich hatte hier das Nem, das war das beste vietnamesische Restaurant, so ein Familienrestaurant, von dem habe ich auch schon manchmal erzählt, das vor einigen Jahren zumachte, weil der Besitzer den Mietvertrag nicht verlängerte. Und das ist wirklich so, als wäre ein Mensch, den ich liebe, weggezogen.
Da
ich
hast denke, du doch jede immer Woche die dran. Nummer 92 gegessen. Das habe ich in meiner investigativen Recherche habe ich das rausgefunden.
Früher war es die 91 beim Thailänder und dann war es die 92 hier bei, aber da weiß ich nicht, wie das Gericht hieß, aber es war Kokoscurry mit Gemüse und Reis und Tofu, aber einfach so gut zubereitet. Ich weiß, die Familie wohnt hier noch um die Ecke.
Von Nem?
Ja.
Die Familie von Nem? Triffst du die manchmal?
Ja, den Sohn, das habe ich auch schon mal erzählt, den Sohn habe ich zweimal gestellt sozusagen. Seitdem macht er immer einen Bogen und geht immer auf der anderen Straßenseite, wenn er mich kommen sieht, weil ich ihn gebeten habe, dass ich irgendwie an dieses Rezept, ich würde das abkaufen.
Aber das ist doch schön, das ist doch eigentlich eine Freude für ihn. Ja, da wechselt man noch nicht die Straßenseite, sondern läuft dir in die Arme.
Er hat nie gerne in dem Restaurant seiner Eltern gearbeitet.
Hast du denn eigentlich mal was mitgebracht, was kulinarisch ist, aus einem Land, was du da gekauft hast? Oder gegessen hast mit Vergnügen und dann hast du hier in Berlin in deiner Bude gedacht, naja, Kinder, so toll ist es auch nicht.
Ich weiß, dass Leute, die das machen, dann oft so Gewürze oder so Pasten oder so mitnehmen, so Gewürzpasten. Ne? Auch so, und das, wenn man das dann zu Hause macht, hat man dann eben für einen Moment diesen Geschmack, holt man sich dann so ein bisschen nach Hause. Es ist eher so, dass ich bräsig hier in Berlin sitze und mir Sachen zuschicken lasse. Wenn sie zum Beispiel aus dem Sortiment genommen werden. Es ist eher so.
Zuschicken? Also von
eher,
wem?
Ja, von den letzten Posten. Pfefferminzschokolade, dunkle Pfefferminzschokolade wurde After aus dem Sortiment genommen. Nee, eben nicht After Eight.
Ach so, eben nicht.
Eben nicht. Eben nicht. Das war dunkle Schokolade mit Pfefferminzaroma. Und da habe ich alle europäischen Restposten mir schicken lassen. Das weiß ich. Ich habe auf eBay geguckt. Ich hatte dann hier irgendwann 75 Tafeln Schokolade.
Ich wollte eine letzte Frage noch. Hast du denn auch, so wie ich, so ein Schlüsselerlebnis gehabt, dass ich habe mit 17 in Frankreich zum ersten Mal in meinem Leben, weil es bei mir zu Hause oder 18 war ich da, sowas nicht gab, sowas Exklusives, Artischocken gegessen. Und das war für mich ein solches Lusterlebnis, dass ich seitdem begeistert Artischocken esse. Das war, daran kann ich mich genau erinnern, es war in der Bretagne. Und da habe ich diese Artischocken, ich dachte, was ist das? Und man zutscht die so aus und tunkt die in eine, so eine simple kleine Knoblauchsoße oder mit Butter. Und dann isst man den Boden ganz am Schluss. Und also das war für mich die große Welt als 18-Jähriger. Hast du so ein Erlebnis so auch irgendwann in einem Alter, jetzt nicht Kindheit, sondern später, wo du gedacht hast, wow.
Ich weiß, dass ich auf einer griechischen Insel zum ersten Mal in meinem Leben Pesto gegessen habe. Und ich fand das immer, ich konnte das nicht verstehen, weil ich nicht verstehen konnte, dass Leute Basilikum mögen. Ach. Auch das war mir zu seifig und zu bitter. Ich habe auch lange gebraucht.
Bitter?
Ja, irgendwie ja. Und ich weiß, du bist der totale Fan. Ich weiß, du bist der völlige Basilikum-Fan. Und da, ich hatte wahnsinnigen Hunger und interessanterweise wissen ja gar nicht, wie glücklich wir uns schätzen können. Hier sind ja Restaurants eigentlich rund um die Uhr geöffnet. Und in vielen, gerade in so Urlaubsorten, geht das ja erst abends los.
Ja.
Also da ist nicht Mittagstisch oder nachmittags, kommen Sie doch mal rein und essen Sie mal ein Stück so, sondern dann kriegt man da vielleicht noch einen Tee oder ein Stück Kuchen. Aber warme Küche dann erst abends. Und da gab es nur dieses eine Gericht. Und ich habe gedacht, gut, wenn ich jetzt, bevor ich jetzt verhungere, esse ich das. Und das war Spaghetti Pesto und ich habe fast geweint vor Glück, als ich das gegessen habe, ja, weil es so lecker war.
Lecker.
So lecker. Gut. Und dann habe ich es fortan bis zu meiner Abreise eigentlich, glaube ich, täglich gegessen. Und da bist du ja auch. So bist du ja auch. Du bist ja auch jemand, das weiß ich nämlich, weil ich unsere Episode eben nochmal angehört habe, dass du jetzt auch nicht der super Experimentierer immer auf Teufel komm raus bist.
Das ist aber eine unsympathische Eigenschaft von mir.
Warum?
Schrecklich. Ja, da, man müsste doch da ein bisschen, ich bin so ein Gewohnheitstier. Das ist schrecklich.
Aber guck mal,
wir nehmen aber diese Sache mit dem Pesto in Griechenland als Absprung für die berühmten, möchte ich sagen, entweder oder Fragen.
Entweder oder.
Basilikum oder Koriander?
Jetzt weiß ich endlich mal, wie sich die andere Seite fühlt, dass man nämlich sagt, ja, kommt doch total drauf an, was man isst.
Wir kommen schon zu Fragen, die du ganz schnell beantworten kannst oder
ja,
beantworten.
Gut, dann würde ich sagen Koriander.
Selbst ich würde das sagen, als ein Freund des Basilikums.
Wie du deine Augen vorher noch zusammenknüpfst.
Schrippe oder Croissant?
Naja, die Lust sagt Croissant. Ich meine dieser leckere, fettige, tolle Croissant. Croissant.
Na gut. So ein herzhaftes Vollkorn oder so ein knuspriges
Moment.
Weizenbaguette?
Ach so, ja. Baguette bin ich kein Freund. Ich esse ein Vollkornbrot. Ich esse ein richtig dunkles, schweres, knuspriges.
Doch. Das ist eine klare Antwort. Die erste klare Antwort von den Alten. Rühr oder Spiegelei?
Spiegelei. Und ich finde es eine Frechheit, dass ich, ja, weil ich habe so eine Technik, mit der ich ein Spiegelei groß mache. So dass ich auch wirklich nur ein Ei essen muss und satt bin.
Muss?
Ja, weil wenn ich jetzt in ein Restaurant gehe oder in ein Café und da zum Beispiel, was ich sehr selten mache, da frühstücke oder so und ein Rührei bestelle, dann kriegt man nie, man kriegt ja nicht ein Ei. Ein Rührei wäre ungefähr so viel. Das macht mich sauer. Ich will nicht so wenig essen. Also um eine anständige Portion Rührei zu haben, würde ich dann drei Eier essen. Ja,
ja, das will man aber nicht.
Nee, will ich nicht.
Cholesterinspiegel und so.
Und deswegen.
Aber noch eine kleine Nachfrage. Gerne. Funny side up oder beide Seiten?
Kommt drauf an, wenn ich ein geiles
Schon
Brot...
Schon wieder?
Ja, sorry. Ich weiß jetzt, wie sich... Das ist ganz gut für mich, das mal zu erleben. Das ist gar nicht so leicht, da so drauf zu antworten.
Und also, muss da noch so irgendwie was raufgekrubbelt werden?
Nee,
Schnittlauch oder sowas?
Wenn
oder
es da ist, finde ich es gut, aber ja, muss nicht. Nee.
Gut. Oliven oder Kapern?
Leute, ehrlich. Oliven? Aber Kapern pickt man ja nicht einfach so, wenn jetzt hier ein Schädchen Kapern stünde, würde ich ja jetzt nicht...
Ja, ich Nein. liebe Kapern.
Du würdest jetzt hier nicht einfach...
Ich würde sofort, stell mir Kapern hin, ich picke sie. Kennst du Stilfser Käse? Den liebe
das
ich auch.
Das sagt mir was. Warum?
Stilfser
was ist
so ein Hartkäse, cremig im Geschmack, aus Südtirol.
Riecht der sehr intensiv?
Gar nicht. Er riecht ganz mild.
Nee, dann weiß ich nicht.
Also ich hätte jetzt gesagt Stilfser oder Brie. Also Hartkäse oder Weichkäse?
Nee, Hartkäse, mittelalt bis alt, intensiv gerne, Conti zum Beispiel.
Mozzarella oder Feta?
Feta.
Datteln oder Feigen?
Frische Feigen, getrocknete Datteln.
Mango oder Ananas?
Mango.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Dann so eine richtig fette Schwarzwälder Kirsch oder so ein ganz bescheidener, freundlicher Streuselkuchen?
Beides nicht. Zitronentart.
Eis in der Waffel oder in einem Becherchen?
Waffel. Immer Waffel. Ich habe nie verstanden, dass Menschen...
Ich verstehe nicht, warum man dann... Isst du dann auch diese Waffel auf?
Ja, natürlich.
Die bleiben
wir reden
dann,
wir,
da kriegt nee, man noch dann
nein,
wir reden die bleiben nicht, einem im
nein,
Hals stecken.
Nein, heute nicht mehr. Wir sind ja heute im Zeitalter der Eissalons, wo Waffeln von Hand gebacken mit Mandelteig und so. Lecker. Ich bestelle mir noch eine extra Waffel dazu.
Ich immer im Becher. Jetzt kommt eine heikle Frage. Marzipan oder Nougat?
Oh, gemein. Mozartkugel, beides zusammen. Also dann Nougat. Die Blissballs von DM Bio sind so lecker. Kennst du nicht, ne? Kriegst du gleich.
Eher eine Tomatensuppe oder eher eine Kürbissuppe? Von der Kürbissuppe war vorhin im Zusammenhang mit Süßkartoffeln und Möhren.
Eher eine Kürbissuppe, obwohl die so ein bisschen inflationiert wurde, weil es dann im Herbst gibt es dann überall Kürbissuppe. Aber Tomatensuppe schmeckt mir oft zu sauer. Hast du da einen Trick als Tomatenfreund?
Ich liebe Tomatensuppe, ob sauer oder nicht.
Ja.
Sushi oder Burger?
Burger.
Himbeere oder Erdbeere? Ah ja.
Nein, ich habe mir das damals ausgedacht und ich habe gedacht, komm, das kann man noch beantworten. Und ich spüre hier gerade, wie wahnsinnig schwierig das ist. Weil eine gute Erdbeere, hallo, eine gute Erdbeere? Eine gute Erdbeere. Erdbeere.
Gut. Wir kommen jetzt zu den beiden letzten Fragen, die aber auch ins Herz der kulinarischen Kultur zielen. Pommes oder Bratkartoffeln?
Ah ja, weil du so ein Pommes-Fan bist.
Ich liebe die Kartoffel in jeglicher Form. Also Pommes liebe ich und Bratkartoffeln auch. Aber es geht ja um dich.
Also Kartoffel. Und bei Pommes eher Süßkartoffelpommes tatsächlich. Und das ist ja keine Kartoffel. Also insofern, auf die normalen Pommes kann ich eher verzichten.
Und dann Ketchup oder Mayo?
Nie Mayo. Never ever.
Ach.
Niemals.
Ich auch. Greif bitte in diesen Topf.
Ja. Kochen mit Freunden. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich, das zielt darauf ab, ob man kooperativ ist, ne? Ob man das kann.
So
ob man das will.
Manche sagen ja, Kinder, lasst mich mein Zeug hier alleine machen.
Nö.
Und andere sagen, ach, wie schön.
Ich finde das ganz schön, wenn man das zusammen macht.
Wenn hier der Manfred die Möhren schnippelt, dann könnte ich mich glatt in ihn verlieben.
Ich lasse Manfred nie wieder an die Möhren. Aber ich finde das schön, wenn man dann so miteinander, ich mag es sowieso, Dinge miteinander zu tun. Ich finde, wenn man sich verabredet mit Freunden oder guten Bekannten, dass man sich immer hinsetzt und immer quatschen muss. Mann, es ist ja schön, sich auszutauschen und reden kann man ja auch, während man pflanzt oder kocht oder so. Und ich finde, wir bräuchten, also für meine Zufriedenheit bräuchte es viel mehr Tätigkeiten. Ja?
Finde ich schönen Gedanken.
Und ja, aber es gibt nicht so viele. Früher bin ich häufiger mal Billard spielen gegangen mit Leuten. Das ist jetzt nichts Sinnvolles, aber es ist so ein Spiel, bei dem man sich so ein bisschen mit sich, aber eben auch auf ein Gespräch konzentrieren kann.
Verstehe.
Ne? Und
deswegen wurde ja früher so viel Karten gespielt.
Ich bin die totale Kartenspielerin. Also ich liebe das.
Gibt's aber nicht mehr. Oder überhaupt Gesellschaftsspiele.
Gesellschaftsspiele, genau. Wobei, wenn du zu viel beim Kartenspielen quatschst, ist auch blöd. Ne? Also dann ist man so raus. Aber eben so Tätigkeiten, deswegen liebe ich es, wenn man eben zusammen im Garten irgendwas macht, rausrupft oder sät oder so.
Oder Charade.
Spazieren gehen. Charade ist toll, aber da unterhält man sich ja auch nicht miteinander. Es wäre ja ideal, diese Mischung zu haben, dass man was miteinander macht und sich zwischendurch auch austauscht. Ne?
Ja.
Also ich bin, ja, boah, es ist ja echt, warte. Mitternachtssnack. Dazu fällt mir ein, dass es eine ganze Generation gab, aber ich glaube gar nicht, dass es richtig ist, aber Betthupferl, das Wort Betthupferl gibt es ja. Und das ist ja das Schlimmste, was passieren kann, letztendlich. Ich habe mich da immer drüber gefreut, bei Oma Ulla, weil ich da immer ein Betthupferl gekriegt habe.
Nämlich was? Was herzhaft ist oder was Süßes?
Nee, meine Mozartkugel, also was Süßes meistens. Aber wir reden hier davon, ne, dass man eigentlich um Mitternacht, wenn man sich die Zähne geputzt hat, so bin ich eigentlich ja dann, ne, so groß geworden danach.
Ich auch.
So, wir würde Preußen. Ich im Leben doch nicht mehr auf die Idee kommen, noch irgendwas zu essen.
Nein.
Und ich habe auch fast das Gefühl, wenn ich mir dann die Zähne geputzt habe, dass ich keinen Appetit mehr habe, was auch ganz gut ist. Ne? Sei denn, ich gehe so richtig hungrig ins Bett. Und meine Mutter war eine Person, die habe ich nachts, mein Kinderzimmer war dann immer so neben der Küche, da wo früher das Wartezimmer für die Patienten war. Dann habe ich immer gehört, dass die Nacht ist sie dann immer in die Küche gegangen und hat sich entweder so Käse aus dem Kühlschrank geholt oder Mandarinen. Das war ihr Mitternachtssnack.
Aber als sie schon geschlafen hat.
Nachdem sie schon, ja, wenn sie, die ist ja nochmal wach geworden und dann hat sie sich nochmal
wach. Und dann ist sie, das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gemacht.
Interessant.
Wenn man geschlafen hat, man wacht um 2 Uhr auf und denkt, oh, jetzt könnte ich ja mal Mandarinen essen.
Ja, ja.
Das sind ja diese Menschen, wahnsinnig coole, irre, tolle, von mir bewunderte Menschen, die das tun. Ja. Ich lieg dann da, ich denke höchstens, oh, jetzt könntest du vielleicht mal aufs Klo gehen oder irgendwie so, wenn ich, oder ich gehe meinen schrecklichen Gedanken nach oder Sorgen oder sowas. Aber da esse ich doch keine Mandarine. Vielleicht gehen die dann weg.
Vielleicht gehen die Sorgen weg, wenn du Mandarine gegessen hast. Ein Zettel ist hier noch.
Ach ja.
Sogar noch 2. Eierkocher.
Assoziationen zum Thema Eierkocher.
Ja, hatte ich. Ich habe mir mal für die Mikrowelle einen Eierkocher gekauft und damit beantworte ich die nicht gestellte Frage.
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Ich weiß nicht, was mich da ritt ist. Ich kann mich nicht mal darauf rausreden, dass es Nacht war, dass ich Alkohol getrunken habe, dass ich, es gab nicht mal Social Media in der Zeit. Also aus irgendeinem Grund habe ich es gemacht. Ich habe es einmal probiert und danach ist das Ding sofort in den Müll gewandert. Ich habe es nicht mal verschenkt.
Hast du einen Airfryer?
Ich hatte einen gebraucht gekauft, weil einige Gäste davon so schwärmen. Die nicht schwärmen, haben ihn gekauft und wieder weggegeben. Also es gibt diese zwei, es ist im Grunde eine Spaltung der Gesellschaft.
Ja, ich wusste bis vor kurzem gar nicht, was das ist.
Aber du hast dir ja einen gekauft.
Nein.
Aber du hast dir eine Fritteuse hast du dir gekauft damals, um deine Pommes selbst zu machen.
Ja, aber das ist ja 25 Jahre her.
Ja, die aber ich gekauft ist gekauft, wiederholen ist gestohlen.
Ja.
Also ich bin, ja, boah, es ist ja echt, warte. Nummer 92 im Restaurant Nem. Guck mal, wie schön, dass wir das schon hatten. Ja, echt. Mann, ey. Was steht hier? Wochenmarkt.
Ja.
Da waren wir, ich glaube, das letzte Mal, als du hier warst, sind wir zusammen über den Wochenmarkt gegangen, genau. Und da hast du mir diese tollen Tomaten, diese richtig guten Tomaten hast du mir gezeigt. Und die kaufe ich seitdem dort. Das
wirklich?
Sind so, die sind so schwarz-rot. Unglaublich aromatisch. Richtig, richtig lecker. Danke dafür. Wochenmarkt. Ja, ich gehe.
Was ist der Stand, an dem du nie vorbeigehen würdest auf deinem Wochenmarkt, wo du immer hingehst?
Ergün. Ergün ist mein Käsemann, den ich hier auch schon hin und wieder mal erwähnt habe. Super Typ, hat einen Anhänger mit dem besten Käse und ist auch immer eine lange Schlange und er hat ein ganz langes Messer, mit dem er jeweils, wer vorne ist, also wenn jetzt vorne jemand sagt, ich hätte gern Müller-Thurgau, gibt's auch als Käse, nicht nur als Wein, dann schneidet er da mit seinem langen Messer eine große Scheibe ab.
Ich dachte, du machst einen Witz.
Nee, und dann macht er da so kleine Portionen und dann reicht er mit diesem langen Messer, reicht er dann jedem, der da in dieser Schlange steht,
ja,
so.
Das war bei uns auch. Oh. Erwin hat mir auch so ein Stück Käse.
Und er macht so, also er hat einfach unglaublich gute Käsesorten und macht faire Preise und ist ein guter Typ. Also bei Erwin gehe ich selbst nicht vorbei, wenn ich noch Käse habe und gar keinen brauche, weil ich wissen will, wie es ihm geht. Und das letzte hier ist Butterdose, was ich gezogen habe. Butterdose finde ich interessant, weil es so viele hässliche Butterdosen gibt. Also und wir reden, und Dose ist ja auch nicht das richtige Wort, weil meistens ist es ja aus Keramik, es ist wie so eine Schale mit einem Deckel.
Braucht's einen Deckel?
Ja.
Ja?
Ja?
Ich habe nie eine Butterdose mit dem Deckel gehabt.
Du stellst sie nackt in den Kühlschrank?
Ja, nackt.
Ja, wahrscheinlich ist es auch okay. Achtest du darauf, dass sie ganz weit oben steht oder in der Tür?
Oben. Die ist bei mir ganz weit oben, aber eher aus Gewohnheit.
Und auch bist du Butterstreicher oder Butterschneider? Du bist ein Schneider. Du bist ein Schneider. Du würdest das
wie
unästhetisch finden.
Nein,
natürlich, man kann auch von oben streichen. Das ist viel einfacher, wenn sie noch hart ist. Dann streicht man von oben. Aber das kannst du nicht ertragen.
Schneider.
Ja, ja, ja.
Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, ob ich es, also nicht,
ich glaube,
aus ästhetischen Gründen.
Typ.
Ich mache einfach so zack.
Ja, genau, so machst du. Und was machst du, wie
ist
machst
es
du
jetzt
das?
Ein Kompliment oder ist es auch ein bisschen eine Gemeinheit?
Nein, es ist ein Charakteristikum. Was machst du mit Frühstückseiern? Bist du ein Pooler oder bist du ein Köpfer?
Das bestätigt dich jetzt nur in deiner...
Du bist ein Köpfer. Natürlich.
Ich bin ein Köpfer. Aber habe ich jetzt einen schlechten Charakter?
Nein. Und bist du ein Apfelschneider oder ein Apfelbeißer?
Hallo? Ich bin doch nicht Miss Marple oder Mary Poppins. Ich beiße in einen Apfel rein. Ich mache doch nicht so kleine Viertelchen.
Bin ich Mary Poppins, weil ich einen Apfel schneide?
Offenbar ja.
Wieso?
Nein, das habe ich doch jetzt aus Jux und Dollerei gesagt.
Na gut. Wobei es ist nicht die schlechteste Referenz.
Also ich beiße da rein. Gut. Aber ich bin eh nicht so für Äpfel. Okay. Gibt es so Sachen, Lebensmittel, die sie polarisieren, sowas wie Fenchel oder Rosinen oder Lakritze oder Austern, die ich ja verabscheue.
Genau.
Hast du auch so Sachen, wo du sagst, um Gottes Willen?
Ja, ich mag kein Gurkenschmorgemüse, sowas. Das klingt jetzt erstmal nicht so polarisierend, aber das ist was ich nicht mag. Ich mag keine grüne Paprika, ist mir zu bitter.
Ja.
Ich mag kein Mais. Mais und ich, wir hatten so eine toxische Beziehung. Wir mochten uns gar nicht, dann sehr, dann gar nicht, dann sehr. Und dann habe ich es auch nicht mehr, das geht nicht.
Meerrettich?
Ja, Meerrettich habe ich so wiederentdeckt. Also halt dann zu Lachs mal, wenn ich mal Lachs esse.
Ich mache mir den ganz oft, wie andere Leute sich Senf auf den Käse machen, auf meinen Stilfser, mache ich mir den Meerrettich darauf.
Gute Idee.
Hast du das schon mal?
Nee, mache ich gerne mal.
Jetzt die superlativischen noch, also so die existenziellen, die superlativischen Fragen. Wenn du nur noch ein Gericht, also so, ich will nicht sagen Henkersmahlzeit, also sozusagen das Abendmahl.
Das wäre das Gericht 92, wenn das irgendwie ginge. Also ich glaube, wirklich? Wenn ich wüsste, dass ich sterbe oder wenn meine Freunde wüssten, dass ich sterbe, dann erwarte ich, dass sie zu dieser Familie gehen und dass sie den Vater notfalls erpressen und sagen, was ist das Gericht 92, kocht das für unsere Freundin Bettina. Die wird morgen nicht mehr da sein.
Wirklich?
Hoffe ich.
Der krönende Abschluss.
Und zum Schluss das Dessert.
Was findest du denn das Allerschönste und was findest du so ein bisschen überschätzt?
Oh, ein überschätztes,
ja. Nee, willst du mit dem Überschätzen anfangen?
Nee, ich glaube, meine Antwort lautet, dass ich so gerne Dessert esse, dass ich wahrscheinlich bei dem Überschätzten eh nichts antworten könnte.
Nee?
Ich glaube, also vielleicht, wenn ich länger drüber nachdenke, ja, so Spargeleis und so ein Shishi, ne? Also so, das brauche ich nicht.
Ich esse doch eh immer nur Vanille und Schokolade als Eis. Oder
du,
noch,
ne?
Ja. Ja. Oder noch Himbeer oder Zitrone.
Nee, also ich liebe Creme Brûlée, wenn da eine große Oberfläche ist. Eine richtig große Oberfläche.
So
ja, und dann hat man
nochmal
aber nicht.
Krax.
Ja, ganz oft Krax.
Ja.
Es muss nicht tief sein, es muss nur breit sein.
Ja.
Ich liebe Zitronentart, ich liebe Tiramisu auch. Ich liebe kleine Küchlein, ich liebe diesen braunen, diesen tollen Schokokuchen, der innen warm ist und ausläuft. Ich liebe Sahne, ich liebe das alles. Also ich.
Panna Cotta auch?
Panna Cotta ist so ein bisschen mit, ja, aber dann mit frischen Erdbeeren ist auch schon wieder gut.
Von welchem Dessert würdest du oder hast du schon zum Kellner oder Kellnerin gesagt, bring mir noch eins? Und als du das zweite gegessen hast, gedacht, Kinder, soll ich noch ein drittes essen? Nee. Aber was wäre das?
Spaghetti-Eis, also eigentlich alles,
wirklich?
Alles, ja, alles. Ich kann, wenn ich jetzt nicht richtig satt bin, dann esse ich da auch noch ein zweites. Ja, also ich würde es nicht bestellen, aus Vernunftsgründen. Aber wenn es zum Beispiel, stell mir vor, eine Geburtstagsfeier und es ist ein Buffet.
Dann siehst du Tiramisu.
So, guck, dann sind
also
wir...
Also nicht im Restaurant, sondern beim Buffet. Aus Geiz, sondern
nein.
Im Restaurant kommt es mir, dann denke ich, ach, jetzt hast du vorher schon so viel
gegessen.
Genau,
und dann weiß man ja auch, wenn man jetzt sitzen bleibt, das ist, man braucht das jetzt nicht, die Sättigung kommt gleich, man muss nur noch einen Moment warten oder so, aber wenn man dann sieht, man kann da jetzt hin und man kann da, es fällt mir jetzt irgendetwas, klopft gerade an meinen Kopf, aber der Gedanke kommt nicht durch, dass ich noch weiß, dass ich neulich mal dachte, wenn mich jetzt jemand beobachtet, dann werde ich nie wieder eingeladen.
Nein.
Weil ich glaube, das war glaube ich,
Betty,
dieses...
Du würdest doch immer Und selbst wenn du die 10. Krempel wachsen würdest, aber dann würdest du natürlich wieder eingeladen werden. Ach, die Leute finden es doch schön. Es ist doch was Sinnliches. Man macht sich doch beliebt dadurch, dass man lustvoll und gerne isst und nicht dadurch, dass man spontan
Leuten die letzten Portionen weg isst.
Ja.
Ich bin eiskalt mit sowas. Eiskalt.
Nein, das
dadurch,
ist, das
dass ich keine Geschwister habe, bin ich auch nicht jemand, der so auf die Idee kommt, nee, das muss man, das Letzte muss man doch für irgendjemanden übrig lassen. Wenn niemand hinguckt, schnappe ich mir das sofort. Ich bin wie ein Hund. Ist mir egal. Ich esse das.
Jetzt die allerletzte Frage. Wenn du dir ein perfektes, kleines Essen mit einer Vorspeise, mit einem Hauptgericht und einem Nachtisch zusammenstellen könntest, was würde das sein?
Es wäre ein guter Salat mit guten Tomaten und einer schönen Vinaigrette. Und ich würde diesen Salat gerne und Zwiebeln zu Pasta essen, also nicht davor, auch wenn man Salat vor dem Essen essen soll, vor dem Hauptgang, aber ich würde versuchen, das so ein bisschen zusammen zu essen. Ich würde Pasta mit Garnelen und Knoblauch essen.
Ach.
Und wenn ich danach noch Platz ist für einen Nachtisch, weil ich ja mir bestimmt so mindestens üppig 2 Portionen genommen habe, sind Riesengarnelen.
Ah, Riesengarnelen.
Das sind Riesengarnelen.
Macht dir die Bastelarbeit?
Nein, das sind keine,
sind die schon vorher ausgelöst?
Die sind so und auch die Schwanzflosse ist weg. Also sie sind so lang und dick wie meine Daumen. Und davon esse ich einfach einen zweiten Teller. Und dann sage ich so, oh Gott, ich kann nicht mehr. Und eine halbe Stunde später sage ich, hast du noch irgendwo ein Stück Schokolade? Und dann sagt jemand, du, ich habe eine Mousse au Chocolat gemacht. Hättest du da? Und dann würde ich sagen, na gut, aber nur eine kleine Portion. Und dann würde ich 2 Portionen essen. Und dann wäre ich aber auch wirklich richtig satt.
Und dann noch ein Salat?
Dann nicht noch ein Salat. Wie kommst du darauf? Dann noch ein Salat?
Weil ich mir manchmal nach dem Dessert, weil ich dann denke, ach, jetzt ist es so süß, dann bestelle ich mir noch was Herzhaftes als wirklich
Nachtisch. Oh Gott, du musst echt noch mal zur Toasterweih kommen. Du gibst ja Antworten, es ist ja nicht zu glauben.
Ja, naja, also man sieht es mir nicht an, aber ich esse wirklich wahnsinnig gerne und auch so in der Mischung aus herzhaft und süß. Aber wir müssen ein Schlusswort finden.
Das Schlusswort ist, dass ich dir sagen möchte, dass es mir eine Ehre ist, eine Freude ist, aber ich finde, dass du das richtig, richtig gut gemacht hast. Also ich habe mich so gerne von dir fragen lassen und ich wusste nicht, was kommt. Also ich konnte es überhaupt nicht einschätzen. Nee,
wir haben uns ja nicht so wirklich abgesprochen.
Wir haben uns
nicht
abgesprochen. Also insofern vielen Dank für diese außergewöhnliche Episode und danke, dass du sofort zugesagt hast, als ich dich gefragt habe.
Ja, Betty, ich danke dir. Um das Wort jetzt zum 4., 5., 6. Mal zu sagen, ohne Jux und Dollerei, ich fand es wirklich eine echte Ehre, dass ich bei dieser Sendung, die ich immer wieder mit Vergnügen höre, schön, dass ich der 200. Fritze
der erste und der 200.
sein durfte. Ja, also das ist wirklich, ich bedanke mich von Herzen.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.